Sie hören den Kurier.
Corona beschäftigt uns bereits gefühlt eine Ewigkeit. Und Corona wird auch auf lange Sicht nicht einfach verschwinden. Auch dann nicht, wenn wir die Omikron-Welle hinter uns gebracht haben. Das heißt, wir müssen auch überlegen, wie wir in Zukunft mit dem Thema umgehen können. Vor allem auch, was die Spitäler betrifft. Denn die sind ja seit Beginn der Pandemie besonders gefordert. Ein Vorschlag, der nun seitens der Ärztekammer Wien im Raum steht, sind etwa Corona-Pop-up-Spitäler. Was wir uns konkret darunter vorstellen können, inwiefern das umsetzbar wäre und was es sonst noch braucht, damit unsere Spitäler fit für eine Zukunft mit Corona sind, erklärt heute Gerald Gingold im Interview. Er ist Vizepräsident und Obmann der Kurie Angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien. Außerdem könnte bald das Testsystem in Österreich abgeändert werden. Mehr dazu am Ende der heutigen Folge. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 18. Jänner und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Corona-Thema heißt auch Corona-Überblick zu Beginn der Folge. In den letzten 24 Stunden sind in Österreich über 16.600 Neuinfektionen registriert worden. Das liegt, wenn auch nicht viel, über dem Schnitt der vergangenen 7 Tage von 16.321. Und um gleich noch mehr Zahlen zu nennen, das heißt, dass wir in Österreich derzeit über 147.900 aktive Corona-Fälle haben. Besonders gefordert ist ja seit Beginn der Pandemie das medizinische Personal. Strenge Sicherheitsvorkehrungen, überfüllte Stationen und zu wenig Personal. Eine Kombination, die zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Spitälern an den Rand der Belastungsgrenzen bringt. Da Omikron in vielen Fällen zu leichteren Verläufen führt, sind zwar die Intensivstationen nicht mehr so am Limit, wie wir es aus anderen Wellen kennen, jedoch fühlen sich derzeit die Normalstationen immer weiter an. Und nachdem Corona ja nicht einfach verschwinden wird, braucht es vor allem langfristige Lösungen und Strategien, wie mit Covid-Patientinnen und Patienten umgegangen werden kann. Von Seiten der Ärztekammer Wien wurde nun der Vorschlag von sogenannten Corona-Pop-up-Spitälern aufgeworfen. Aber wie könnten diese aussehen? Wäre so ein Vorschlag realistisch und was braucht es noch, um eine langfristig gute Lösung zu haben? Um darüber zu sprechen, bin ich nun mit Gerald Gingold verbunden. Er ist Vizepräsident und Obmann der Kurie Angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien. Hallo Herr Gingold, zuerst mal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir heute im Podcast über dieses Thema zu sprechen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Gingold, Sie haben die Idee von sogenannten Corona-Pop-up-Spitälern aufgeworfen. Können Sie zu Beginn gleich mal erklären, was kann man sich denn unter so einem Corona-Pop-up-Spital vorstellen und woher kommt diese Idee?
Ja, wir haben in der letzten Kuriensitzung einfach einmal laut darüber nachgedacht, was wir machen können, damit man irgendwie eine vernünftige Medizin im Spital betreiben kann. Also unser Problem ist ja, dass wir aufgrund der vielen Wellen, die immer wieder auf uns hereinbrechen, massive Zahlen von Corona-Infektionen haben, dann wieder keine, dann wieder, dann keine, hin und her. Und einfach in diesen Wellenbergen, sagen wir es mal so, immer wieder die normale Medizin, die wir gewohnt sind zu leisten in den Spitälern, eigentlich etwas zurückgefahren werden muss, weil wir einfach die Kapazitäten für Corona-Patientinnen und Patienten brauchen. Und die Idee war einfach, dass man sich überlegt, wie man Corona-Patientinnen vielleicht an anderen Orts betreuen kann, damit einfach die Regelversorgung gewährleistet ist im Spital.
Das heißt, diese Corona-Pop-up-Spitäler wären dann für Patientinnen und Patienten, die Corona-infiziert sind oder Corona-positiv getestet sind, aber auch noch eine andere Behandlung brauchen. Verstehe ich das richtig?
Nein, es wäre primär für das Patientengut, das also mit einer Corona-Infektion spitalsbedürftig wird. Das wären ja Gott sei Dank, wird das ja auch nur ein gewisser Prozentsatz. Aber die das werden, dass die dann quasi in ein eigens dafür eingerichtetes, nennen wir es jetzt mal Corona-Spital, kommen und dort versorgt werden können und nicht quasi in der Regelversorgung des Normalkrankenhauses Kapazitäten binden. Jetzt war das bis dato war das sehr schwierig. Ich habe mich dazu natürlich auch schon mit Expertinnen und Experten ausgetauscht. Das war natürlich nicht so einfach, weil wir hinter jeder spitalspflichtigen Corona-Aufnahme auch das Potenzial für Intensivpatientinnen und Patienten gesehen haben. Das war in der Delta-Welle sehr stark und darum war es auch nicht möglich. Es scheint jetzt so in der Omikron-Welle, dass die Patientinnen und Patienten eher nicht intensivpflichtig werden oder ein geringer Prozentsatz. Das würde dafür sprechen, dass sich jetzt doch, wie das, wenn man das Stimmungsbild in den Krankenhäusern oder das jetzt hernimmt, dann fühlen sich jetzt langsam wieder diese Corona-Normalstationen quasi, die wieder umgebaut wurden dafür, für diesen Zweck. Aber die Intensivkapazität, die wäre noch vorhanden. Was das betrifft, das würde heißen, dass die Patientinnen und Patienten, die Corona-positiv werden, nicht so rasch intensivpflichtig werden wie bei Delta. Das ist ja das, wovon wir ausgehen, was wir so weltweit hören. Und das würde heißen, dass man die vielleicht doch jetzt in einer woanders eben betreuen könnte. Und die Idee dahinter ist ja eigentlich nur, um all das, was so oft verschoben wird und all diese Routineeingriffe, die ich aufgrund der zu erwartenden Intensivkapazität, die ich brauche, nach so einem Eingriff nicht machen kann, ja, und verschiebt, ja, wir sind doch große Operationen, onkologische Operationen und dergleichen, dass man die doch durchführen kann, weil die Kapazität im normalen Krankenhaus eben vorhanden wäre, ja, das wäre das Ziel.
Mhm. Könnten Sie kurz nochmal in Relation stellen, wie schaut denn derzeit die Situation auf den Spitälern aus? Also Sie können es ja vor allem wahrscheinlich für Wien sagen.
Wir haben knallvolle Intensivstationen für Non-Covid-Patienten. Also es ist ganz schwierig momentan für einen Non-Covid-Patienten ein Bett auf einer Intensiveinheit zu bekommen, weil ich eine gewisse Vorhalteleistung auch schon habe. Und es gibt, wir haben Intensivstationen, die einfach nicht hybrid gefahren werden können. Also hybrid heißt in dem Fall, dass ich sowohl Covid als auch Non-Covid-Patientinnen in einer derselben Intensivstation betreue, weil dazu braucht es eben spezielle Kabinen, Entlüftungssysteme und dergleichen. Und das ist natürlich nicht überall vorhanden. Weil wir ja wissen, dass wir eine Infrastrukturfinanzierung brauchen, nicht für die Aufrüstung unserer Spitäler. Das haben wir nicht, also deswegen können wir das nicht machen. Das heißt, wenn jetzt wo ein Covid-Patient liegt, ist das somit eine Covid-Intensivstation und da wäre jetzt auch noch Platz. Also das heißt, der Blick auf die Delta-Welle oder auf die jetzige Welle wäre so, dass ich ein beginnendes Füllen von Normalstation-Patienten habe, die hoffentlich oder so wie es aussieht, eben nicht so rasch dann intensivpflichtig werden wie bei Delta. Ja.
Wie kann ich mir das denn derzeit vorstellen, wenn es dann zu sogenannten Kreuzerkrankungen kommt? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Herzinfarkt hat oder auch eine andere Krankheit und dann wird im Spital festgestellt, oje, auch Covid-positiv, kann ja bei der Omikron-Welle durchaus sein, dass man auch gar keine Symptome hat und das gar nicht weiß. Aber wie wird das derzeit gehandhabt?
Das ist jetzt natürlich was Neues, ja, das muss man ganz klar sagen, weil bis dato vor Omikron war das ja nicht so. Das ist das, was ich befürchte. Ich weiß nicht, wie viel es das schon gibt oder so, aber das ist das, was wir also auch befürchten, dass das mit Sicherheit kommen wird bis zu einem gewissen Grad, nämlich, dass hier akute medizinische Versorgung notwendig wird von Patientinnen und Patienten, wo man dann irgendwie draufkommt, na Jesus, der hat Corona auch noch. Und dann wird es schwierig, weil wir natürlich auf Corona-Stationen nicht diese fachliche hohe Spezifität haben, ne? Wie dann eben ein Herzkatheter, gut, in einem Katheterlaber muss man sowieso schieben den Patienten, wenn es braucht, ne? Aber dann die Nachbetreuung, dann haben wir Corona-Stationen und eben nicht, weiß nicht, gastrointestinale Blutungen können versorgt von der Gastro oder eben der Herzinfarkt dann auf der Cardio, dann wird es dann schwierig werden aus der jetzigen Sicht, wenn man ja wieder versucht, diese Abteilungen Corona-frei zu halten. Nicht dafür haben wir ja Corona-Abteilungen, ne, geschaffen. Also das ist natürlich der Sinn der Sache. Das heißt, das wird sicher eine Herausforderung in der Omikron-Welle. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das auf uns zukommt. Ja.
Das heißt, Sie könnten sich dann auch vorstellen, dass quasi diese Pop-up-Stationen oder diese Pop-up-Spitäler quasi deine Schnittmenge sind, dass dort dann eben auch die Spezialkräfte sind, die eben genau diese Dinge behandeln können, aber eben auch dort halt Patientinnen und Patienten liegen, die eben Covid-positiv sind.
Das wird mit Sicherheit deutlich schwieriger, weil wie Sie ja wissen, aus allen Medien haben wir ja massive Personalkräftemangel im Krankenhaus. Das ist jetzt einmal so bei uns Ärztinnen und Ärzten, aber es ist auch genau bei unseren ganzen Partnerberufen im Gesundheitsberufesystem. Also das beste Beispiel sind auch die in den Pflegeberufen. Und da haben wir natürlich einen riesen Mangel an Personal und dieser Personalmangel wird das nicht zulassen, was Sie gerade gesagt haben. Also das treibt uns ja jetzt schon an die Grenzen seit vielen Jahren. Aber natürlich in der Pandemie zeigt es halt deutlich stark, dass auch die hohe Belastung, denen jetzt die Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt sind, sei es in der Pflege, sei es in der Medizin, einfach so an die Grenzen des Möglichen treiben, dass wir da schon wirkliche Probleme haben. Und also diese Variante, die Sie vorgeschlagen haben, die wird so mit Sicherheit nicht umsetzbar sein. Mhm. Dafür braucht es natürlich auch Personal, um diese Leute zu behandeln. Und das werden wir so in dieser Form nicht aufstellen können, denke
ich. Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Jetzt haben wir eben diesen großen Personalmangel. Hätten wir überhaupt genug Ressourcen für solche Pop-up-Spitäler? Ich meine, braucht es ja einerseits auf jeden Fall geschultes Personal, aber auch Räumlichkeiten, Technik. Wie realistisch schätzen Sie denn dieses Vorhaben derzeit ein?
Naja, die räumlichen Strukturen, es gibt, denke ich, es gibt Ressourcen, die man verwenden kann. Wir sehen es bei Quarantäne-Hotels. Ne? Es gibt, wie gesagt, eben das Heeresspital. Es gibt vielleicht die ein oder andere Reha-Einheit, wo einfach Ressourcen jetzt frei wären, wo man prinzipiell einmal Patienten hinlegen kann. Das ist eine. Die Versorgung mit der Technik ist eine andere Sache. Ja? Die wird natürlich unterschiedlich sein in diesen Einheiten oder die auch zu schaffen sind. Ich meine, das hätte man auch anschaffen können schon. Man hätte sich schon eigentlich längst darum kümmern können, nicht? Dass man in die Richtung auch vorstößt, weil jetzt haben wir ja auch nicht erst seit gestern Corona. Und das mit dem Personal ist eine gute Frage. Prinzipiell haben wir schon einmal versucht, ja damals im Messezentrum so etwas zu bewerkstelligen, wo die Ärztekammer natürlich sehr gern behilflich ist. Auch über den Ärztefunkdienst versuchen wir da natürlich Ressourcen zu bündeln und zu präsentieren, vornehmlich Ärzte für Allgemeinmedizin, aber natürlich würden wir wahrscheinlich auch den ein oder anderen Internisten brauchen und auch wahrscheinlich bekommen. Ich glaube, das Problem, was wir haben, sind einfach primär, ich muss jetzt nochmal zurückgehen an den Staat, diese Arbeitsbedingungen, nicht? Wir haben im Krankenhaus einfach Arbeitsbedingungen, die Mitarbeiterinnen nicht sehr glücklich machen. Und das Problem, was wir haben, ist einfach, dass wir sehr viele Ärzte und auch Pflegekräfte am Wege quasi verlieren. Und das ist jetzt, haben wir eine gute Universität, die junge Jugend gut ausbildet, und dann geht ein gewisser Prozentsatz zum Beispiel schlag gar nicht in österreichischen Spitälern auf, sondern verschwindet immer anders hin. Ja. Und das ist ein Problem. Wir müssen versuchen, diese Leute zu halten und zu binden, in die Ausbildungsschiene zu bringen. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich die schon bei uns in den Krankenhäusern tätig sind, einfach besser behandeln, klingt jetzt so komisch, aber es sind einfach Arbeitsbedingungen, die Leute wegdrängen. Es ist das Gehalt, was die Leute wegdrängt. Es sind einfach Dinge, die nicht so gut funktionieren. Und deswegen haben wir dann in so einer Krise nicht einfach zu wenig Ressourcen, um das vielleicht dann noch so stemmen zu können, wie es halt vielleicht günstiger wäre.
Das heißt, Ihrer Meinung nach braucht es doch ganz klar jetzt eine langfristige Strategie. Also mit den Pop-up-Spitälern ist es dann ja definitiv nicht getan. Wie Sie sagen, die Spitäler und auch die Pflegeeinrichtungen werden jetzt laufend vor große Herausforderungen gestellt durch Corona. Was braucht es denn jetzt noch alles, damit das hier langfristig auch gut gehen kann und dass es nicht immer nur so eine kurzfristige Reaktion ist?
Ich denke, was wir jetzt brauchen, ist einmal, um auch die Bevölkerung vernünftig zu versorgen, wir brauchen Spitäler, die krisensicher sind und die funktionieren. Das geht zwischen den Wellen ja auch immer ganz gut. Also das heißt, dieses Niveau muss man jetzt zumindest, solange die Pandemie noch läuft, halten. Aber dann kann ich nicht bei den Wellen bergen, wieder alles runterfahren. Also wenn man versucht, und das Virus wird wahrscheinlich bei jeder Mutation schwächer werden, davon kann man ja ausgehen, dann wird es wahrscheinlich gehen, wirklich mit sowas externem quasi. Um einfach dort wird man Corona-Patienten behandeln müssen in einer eigens dafür vorgesehenen Einheit, damit einfach die Spitäler weiter ihre Leistung bringen können. Und mit den Kräften, die da tätig sind, da kann ich nur appellieren an die Träger. Wir haben auch mit der Offensive Gesundheit, das ist eine Kooperation mit anderen Playern, wo wir auch schon beim Gesundheitsminister waren und das aufgezeigt haben. Wir haben eine Roadmap, wir haben ganz klar beschrieben, wo die Probleme sind, wie man dagegen vielleicht vorgehen kann. Und die Personaloffensive kombiniert mit einer Ausbildungsoffensive ist mit Sicherheit das Wichtigste, was jetzt der Bund und die Länder machen müssen, damit auch die Ressource Krankenhaus erhalten bleibt. Ja, weil das Problem ist ja, dass wir jetzt auch schon Umschulungen haben vom Pflegepersonal. Die wollen einfach nicht mehr, die können einfach nicht mehr. Die Leute sind am Limit. Ich habe Umfrageergebnisse, die sind mittlerweile schon alt, ja, wo die Leute nach der dritten Welle schon völlig erschöpft waren, Richtung Burnout gleiten. Und das bitte sehr, Umfrage unter Ärztinnen und Ärzten, die zum Arzt gehen, um sich helfen zu lassen. Wir haben eine Umfrage von der Arbeiterkammer, von den Gesundheitsberufen, die alle am Burnout nagen. Ja, das sind einfach, diese Berufsgruppen sind extrem gefordert in der Krise und haben zusätzlich noch diese Probleme, dass sie vielleicht noch angegriffen werden am Weg zur Arbeit oder beschimpft werden. Ja? Also das heißt, die stehen extrem unter Druck, unter seelischen Druck, und es sind jetzt einfach die politisch Verantwortlichen gefragt, hier endlich gegenzusteuern, damit wir die Ressource Krankenhaus und unser eigentlich gutes Gesundheitssystem auch weiter am Leben erhalten können.
Und vor allem eben auch braucht es ja langfristige Maßnahmen, also nicht nur immer nur kurzfristige Lösungen, das haben Sie vorher auch schon angesprochen. Aber das heißt, diese Pop-up-Spitäler, diese Auslagerungen wären durchaus auch etwas, wo Sie sagen, das könnte eine langfristige Möglichkeit sein, und zwar jetzt nicht nur für die Omikron-Welle, sondern auch darüber hinaus.
Naja, sind wir uns ehrlich, nicht? Ich meine, es wird nicht nach der Omikron-Welle vorbei sein, ja. Und wir werden eine Impfpflicht haben oder auch nicht, jetzt, so wie sie jetzt ausschaut, haben wir eine Impfpflicht. Also werden wir vielleicht dann auch Leute haben, die geimpft sind. Andere werden genesen sein. Andere werden schon den vierten Stich haben. Wir werden irgendeine halbwegs eine Immunität haben. Aber auch die wird, so wie wir jetzt bis dato auch sehen, genesen heißt auch nicht für immer, ne? Also wird das auch nicht halten. Das heißt, wir werden natürlich mit dem nächsten Einbruch der kalten Jahreszeit, sprich im Herbst 22, wieder in irgendeine Art Wellenberg kommen. Ne? Also dann wird es auch nicht vorbei sein wahrscheinlich. Also somit, ich will jetzt nicht negativ oder pessimistisch klingen, aber um mich vorzubereiten, denke ich mir, müssen wir jetzt einfach mal überlegen, was kann ich machen, damit alles halbwegs normal weiterläuft, auf der anderen Seite, aber das, was zusätzlich anfällt, auch gut betreut ist. Ne? Natürlich müssen die Leute gut betreut und behandelt sein, das ist oberste Priorität, das ist ja völlig logisch. Ne? Aber das kann auch woanders sein. Das muss jetzt nicht unbedingt mitten in einem Regelspital sein. Ne? Mhm. Also darum glaube ich schon, dass das ein Zukunftsmodell sein kann. Ja? Davon gehe ich aus. Man muss jetzt einmal zusammensetzen und sich überlegen, wie man es machen kann, ressourcentechnisch, und vor allem die wichtigste Ressource ist halt das Personal, wie man das schafft. Ne?
Mhm. Es ist jetzt doch ein sehr neuer Vorschlag auch, der da aufgekommen ist von Ihrer Seite. Wie sind denn bis dato die Rückmeldungen, was diese Idee betrifft?
Naja, wir haben, also wie gesagt, wir haben es einmal besprochen untereinander und also ich bin von Ihnen angerufen worden. Also das ist eine starke Rückmeldung gewesen. Ich habe von Seiten der Verantwortlichen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt keine positive Rückmeldung, wie wir das erste Mal besprochen haben, das ist jetzt schon Zeit her. Da war das einmal prinzipiell kein Thema. Und werden wir sehen. Ich glaube, Omikron zeigt auch, dass wir mit diesem Virus, wir lernen dieses Virus ja besser kennen und verstehen im Laufe der Zeit. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht mit sowas jetzt auch rausgehen kann und sowas jetzt probieren kann. Ja. Das ist schon anders als bei Delta, das muss man schon ganz klar sagen. Ja.
Alles klar, Herr Gingold, dann bedanke ich mich vielmals für die Ausführungen zu diesem Thema.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund.
Danke, ebenfalls.
Danke.
Noch sind derartige Pop-up-Spitäler also erstmal eine Idee. Aber wer weiß, vielleicht werden sie ja wirklich in die Tat umgesetzt. Verändern könnte sich übrigens auch bald wieder die Teststrategie in Österreich. Denn bei derartig vielen PCR-Tests, wie derzeit in Österreich gemacht werden, kommen manche Labore gar nicht mehr hinterher. Das führt immer wieder dazu, dass Testergebnisse erst zu spät ankommen. Es könnte also sein, dass die Wohnzimmertests bald ein Comeback erleben. Die Gecko-Kommission berät aktuell darüber. Gesundheitsminister Mückstein erwartet noch diese Woche eine Entscheidung. Wichtig sei ihm, dass jeder, der in Österreich arbeiten gehen will, verlässlich und niederschwellig einen Test bekommt, sagt er. Eine derartige Änderung müsste auf dem Verordnungsweg festgelegt werden. Die nächste Gelegenheit, die aktuelle Verordnung zu ändern, besteht am kommenden Donnerstag. Denn da ist die nächste Sitzung des Hauptausschusses des Nationalrats angesetzt. Erwartet wird hier übrigens auch eine routinemäßige Verlängerung der aktuellen Covid-19-Schutzmaßnahmen. Heißt, der Lockdown für Ungeimpfte wird am Donnerstag wieder verlängert. Und am Donnerstag soll auch das Gesetz zur Impfpflicht im Nationalrat beschlossen werden. SPÖ und NEOS haben schon im Vorfeld angekündigt, beim türkis-grünen Gesetz mitzustimmen. Allerdings dürften einzelne Abgeordnete von der Parteilinie abweichen. Die FPÖ ist geschlossen dagegen. Am 4. Februar folgt dann der Beschluss im Bundesrat. Und dann könnte mit Anfang Februar die Impfpflicht in Kraft treten. Allerdings nicht auf einen Schlag, sondern in drei Phasen. In der ersten Phase, die bis zum 14. März gelten soll, sollen jene Menschen überzeugt werden, die noch letzte Zweifel an der Impfung haben. Hier wird es dann noch keine Strafen geben. Ab dem 15. März soll es dann flächendeckende Kontrollen geben. Wer nicht geimpft ist und erwischt wird, muss ab diesem Zeitpunkt mit einer Anzeige und auch einer Strafe rechnen. Dann, sollte es epidemiologisch notwendig sein, tritt später die dritte Phase in Kraft. Ungeimpfte bekommen einen Impftermin zugeordnet. Wenn dieser nicht eingehalten wird, bekommen sie automatisierte Impfstrafverfügungen ausgestellt. Mehr zur Impfpflicht und auch wer davon ausgenommen ist, könnt ihr natürlich auf kurier.at lesen. Damit war's das für heute von mir. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn ihr noch mehr Podcast hören wollt, dann schaut doch mal auf kurier.at/podcast vorbei. Heute kommt übrigens auch eine neue Folge unseres Fakebusters Podcast online. Wenn ihr also immer schon mal wissen wolltet, wie so Verschwörungsmythen überhaupt entstehen, dann ist diese Folge für euch das Richtige. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Abend und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört.